Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist...
Zum ersten Mal hier in dieser Sendung sage ich herzlich willkommen Heinrich Bedford-Strom.
Hallo, Frau Münkel.
Und ich muss Sie möglicherweise für viele nicht vorstellen, weil Ihr Name wirklich auch über lange Zeit medial sehr, sehr viel gelesen, gesehen, gehört war. Ich tue es aber natürlich trotzdem. Heinrich Bedford-Strom ist der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, außerdem ehemaliger bayerischer Landesbischof und jetzt Vorsitzender des Weltkirchenrats. Und ich selber muss sagen, ich hatte da kurz so ein Impuls, oh, Weltkirchenrat, was ist das eigentlich nochmal? Sie sind da als Vorsitzender des Weltkirchenrats wirklich der, der 600 Millionen Christen weltweit vertreten, wenn ich es richtig verstanden habe. In 352 Kirchen sind die zusammengefasst in 120 Ländern. Ist das so? Wie kriegt man so einen Haufen zusammen?
Ja, das sind anglikanische Kirchen, protestantische Kirchen, orthodoxe Kirchen. Und die haben sich zusammengeschlossen in diesem Weltkirchenrat schon 1948. Und das Ziel ist, die Einheit der Kirchen, aber auch mit einer Stimme zu sprechen in der Welt, zu all den Fragen, über die wir hier natürlich auch noch diskutieren werden. Und deswegen ist es schon was ganz Starkes und für mich persönlich natürlich eine ungeheuer spannende Aufgabe, weil ich mit den Menschen in anderen Teilen der Welt, die sitzen, mit am Tisch. Das sind meine Schwestern und Brüder, wie wir dann immer sagen. Und das macht schon was mit einem.
Können wir ja später sicherlich auch, wenn wir über die weltpolitischen Themen diskutieren, nochmal tiefer reinschauen, wie Sie da arbeiten. Wir ordnen ja wie immer die Themen dieses Tages und ich möchte gerne erstmal mit Ihnen kurz über Zikaden reden. In den USA steht eine doppelte Zikadeninvasion bevor. Das ist so, dass die sich wirklich in der Erde vergraben, dann als Larven wirklich jahrelang da sind, dann irgendwann hochkommen. Und im Moment ist es wirklich so, dass es startet, dass bis zu 1 Billion gleichzeitig schlüpfen könnten. Und ein Experte hat den Lärm, der da entsteht, mit dem einer Flugzeugturbine verglichen. Das ist ja jetzt für Sie als Kirchenvertreter der Vergleich, der liegt ja nahe zu den 10 Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Also die 8. Plage waren ja die Heuschrecken, die da alles auffressen. Nerven Sie solche dauernden Kirchenvergleiche?
Ach nö, das sind ja Assoziationen, die können einem kommen, gerade mit den Heuschrecken. Und insofern nervt mich das gar nicht. Aber es gibt natürlich einen entscheidenden Unterschied. In dieser biblischen Geschichte waren diese 10 Plagen Teil einer Befreiungsgeschichte. Das Volk Israel ist unterdrückt worden, musste Sklavenarbeit leisten, der Pharao hat sie gequält. Und diese 10 Plagen sind gekommen als Auftakt zu der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Also schon eine ganz andere Konnotation als das, was wir normalerweise mit so etwas verbinden, dass etwas zerstört, dass etwas einfach nur destruktiv ist. Glücklicherweise ist, und das ist der zweite Punkt, diese Zikadeninvasion in den USA weniger schlimm, als man denken würde. Also mit den Heuschreckenplagen hat die wenig zu tun. Nach allem, was ich darüber jetzt wahrgenommen habe, ist es so, dass die stechen nicht, die richten auch keinen extrem großen Schaden an. Sie sind lästig offensichtlich, allein schon wegen des Lärms, aber in dem Ausmaß und in der destruktiven Wirkung nicht mit dem zu vergleichen, was in den 10 Plagen da beschrieben wird.
Dann starten wir mit diesem positiven Blick in diese Stunde Sendung und in diese gute halbe Stunde Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, von wo auch immer. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzender des Weltkirchenrats ist mein Gast hier heute, Heinrich Bedford-Strom. Noch bis morgen ist es so, dass sich die Außenministerin der G7-Staaten auf Capri treffen. Mit dabei sind die Vertreterinnen und Vertreter von Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan, bis alle zusammen. Und auf dem Plan stehen unter anderem Beratungen über die Situation im Nahen Osten. Es gibt wie immer ein enges Programm. Heute Morgen ab 9.30 Uhr stand eine erste nicht öffentliche Arbeitssitzung zum Nahen Osten auf dem Programm. Jetzt gerade befinden sich die Außenministerinnen und Minister in einer zweiten Arbeitssitzung zur Lage im Roten Meer. Und in einer guten halben Stunde ist dann das sogenannte Familienfoto geplant. Das sind dann natürlich die Fotos, die dann auch um die Welt gehen. Herr Bedford-Strom, jetzt sind Sie selbst ja auch ganz oft in internationalen Verhandlungskontexten unterwegs. Ich habe es gesagt, Stichwort Weltkirchenrat, da vertreten Sie 600 Millionen Christen aus der ganzen Welt. Deshalb interessiert mich, was Sie, wenn Sie diese Brille jetzt aufsetzen, von diesem G7-Treffen sich verhandlungsmäßig erhoffen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns etwa in dem Exekutivausschuss treffen, das sind 25 Menschen aus allen Kontinenten, die da regelmäßig zusammenkommen, diesen Exekutivausschuss, den leite ich dann. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Situation, als ich sie habe, wenn ich hier mich im deutschen Kontext bewege. Da ist die Welt am Tisch und da sind die Perspektiven sehr unterschiedlich zu diesem Konflikt. Und was wir da versuchen, ist diese Mauer der Empathie gegenüber dem Leid der anderen zu überwinden und wirklich dieses schreckliche Leid, was auf beiden Seiten durch diesen Krieg im Moment geschieht, dieses schreckliche Leid auch wirklich wahrzunehmen und vor allem das Leiden der anderen wahrzunehmen. Das ist etwas, was uns beschäftigt hat. Wir haben gerungen um eine gemeinsame Erklärung, die wir dann aber am Ende im Konsens verabschiedet haben. Und in dieser Erklärung, und das wünsche ich mir auch für die politische Situation, ist erstens klar, die Geiseln müssen so schnell wie möglich freigelassen werden. Es ist etwas ganz Schreckliches, was da passiert ist am 7. Oktober. Menschen sind vergewaltigt worden, Menschen sind ermordet worden, gefangen genommen worden als Geiseln. Und diese schrecklichen Taten sind mit keiner Befreiungsrhetorik zu rechtfertigen. Das ist mal das eine. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, und die Menschen sitzen am Tisch, wenn wir da reden, die aus etwa aus Palästina kommen, ein Vertreter kommt aus Palästina, ist es ein unfassbares Leid, was gegenwärtig die Menschen im Gazastreifen da erleiden. Hunger und natürlich die Bombardements und die vielen Toten, auch viele Kinder, die ums Leben gekommen sind. Und aus meiner Sicht ist ganz klar, dass diese militärische Antwort so nachvollziehbar und verständlich es ist, dass man sich wehrt und dass man sagt, das darf nicht wieder passieren. Wir müssen diejenigen, die das getan haben, fassen. So wenig nachvollziehbar ist die völlige Unverhältnismäßigkeit, die da inzwischen zu beklagen ist. Und man muss leider auch sagen, dass diejenigen, die jetzt da sehen, wie die Babys aus den Trümmern gezogen werden, möglicherweise die Hamas-Kämpfer von morgen werden. Also man kann nicht auf diesem militärischen Wege wirklich Sicherheit für Israel gewinnt. Es geht nur durch einen gerechten Frieden. Endlich ein gerechter Friede, wo Palästinenser und Israelis gemeinsam in dieser Region leben können mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Meine große Hoffnung ist, dass durch dieses schreckliche Leid, was da jetzt passiert, Menschen aufwachen und vielleicht sich neue Türen öffnen. Wir als Weltkirchenrat jedenfalls treten dafür ein.
Dann fasse ich mal zusammen. Sie haben, so habe ich es rausgehört, die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung noch nicht aufgegeben. Die G7 AußenministerInnen, die sich da jetzt treffen auf Capri, bei denen habe ich den Eindruck, ist das gerade gar nicht das Thema Nummer eins, sondern erstmal wirklich die Reaktion oder auch das Ermutigen, dass Israel da eine möglichst deeskalierende Lösung findet in der Reaktion des Angriffs, den der Iran ja am Wochenende gestartet hat. Das heißt, die Finanzminister und Notenbankchefs der G7, die haben den iranischen Angriff auf Israel ziemlich verurteilt, haben sich besorgt geäußert über die Krise im Gazastreifen und zugesichert, bei neuen Iran-Sanktionen kooperieren zu wollen. Also da ist dann eher die wirtschaftliche Sicht so ein bisschen im Zentrum. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die formuliert Ihre Sicht auf die Situation so.
Das haben wir ja gesehen, wie einfach nicht nur die Iran, sondern auch andere Akteure wie Russland immer wieder versuchen, Israel in alle Schuld dieser Welt hineinzudrängen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir in dieser Situation zeigen, der Iran ist isoliert, seine Proxys sind isoliert und uns ist wichtig, dass wir diese weltweite Isolation jetzt nicht gefährden, sondern alles dafür tun, dass deeskaliert wird.
Und damit meint sie?
Ja, ich kann dem zustimmen. Es ist ja ein tatsächlich gravierender Vorgang, dass Israel erstmals massiv direkt angegriffen wird von einem anderen Land. Das ist ein gravierender Vorgang. Und zugleich ist es richtig zu überlegen, wie kommt man denn aus dieser Situation wieder raus? Wie kann man diese drohende Eskalation verhindern? Deswegen bin ich froh, dass die Stimmen international mäßigende Stimmen sind. Und so leise Hoffnungsschimmer hat man auch, wenn man die Akteure reden hört und man den Eindruck gewinnt, dass die sich dessen auch sehr bewusst sind. Insofern, glaube ich, ist es jetzt ein Moment, wo die Weltgemeinschaft genau in diese Richtung reden muss, deeskalieren und sich immer wieder von neuem klar machen, dass der einzige Weg zur Sicherheit, der einzige Weg, endlich ein friedliches Leben führen zu können, miteinander reden ist. Das ist aus meiner Sicht das Schlimme an dieser Situation. Wir erleben das auch in anderen Teilen der Welt, aber an der Stelle vielleicht besonders drastisch, die Mauer der Empathie, dass die Welten sich völlig voneinander abschließen. Und ich erlebe das auch international, auch in unseren eigenen Gesprächen stoße ich immer wieder darauf, dass es extrem unterschiedlich ist, wie die Menschen geprägt sind. Und dann die Anstrengung zu unternehmen, zu verstehen, wie ist der andere geprägt. Ich will es mal an einem Beispiel sagen. Ich war jetzt mehrere Monate in Südafrika, wo ich eine außerplanmäßige Professur in Stellenbosch habe. Da habe ich mit vielen Südafrikanern über diese Frage geredet. Deren Wahrnehmung ist geprägt von ihrem Kampf gegen die Apartheid. Da war das Wort Boykott der erste Schritt in die Freiheit. Deswegen verwenden sie dieses Wort Boykott auch in dem, was sie über Israel sagen. Ich sage dann, ihr müsst verstehen, dass in Deutschland das Wort Boykott der erste Schritt in die Gaskammern war. Und deswegen, wenn das Wort Boykott fällt, dann sagen die einen, das sind Antisemiten, die das gebrauchen, weil sie den Kontext nicht verstehen, aus dem das herauskommt. Und umgekehrt wird überhaupt nicht wahrgenommen, was das bedeutet für Jüdinnen und Juden, die durch all das, was jetzt passiert, eben auch retraumatisiert sind, weil sie sich sicher gefühlt haben und jetzt das Gefühl haben, selbst eine hochgerüstete Armee kann sie nicht schützen. Das ist ein gravierender Vorgang für Jüdinnen und Juden in aller Welt angesichts von Antisemitismus, der eben überall jetzt auch wieder zugenommen hat.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass Sie beim Weltkirchenrat wirklich ganz, ganz viele verschiedene Menschen am Tisch haben. Und ich habe auch rausgehört, dass Sie auch dort diese Mauer der Empathie, haben Sie es, glaube ich, genannt, oft merken. Also, dass da ein Gesprächskanal offensichtlich nicht mehr offen ist. Und ich habe den Eindruck, dass momentan eigentlich genau das oft der Punkt ist, dass das Ziel erstmal sein muss, bevor man dann ganz konkret an Lösungen geht, so einen Gesprächskanal wieder zu öffnen. Ist da so etwas wie der Weltkirchenrat etwas, wo das besser gelingen kann als woanders?
Ja,
oder
also,
bei den G7 ist es ja, am Ende geht es ja auch darum.
Also das ist tatsächlich meine Erfahrung. Wir haben uns im November, also wenige Wochen nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober in Abuja, in Nigeria getroffen, eine ganze Woche lang. Und da war das natürlich ein Thema. Und ich wusste nicht, ob wir am Ende dieser Woche eine gemeinsame Stellungnahme dazu finden. Weil genau das, die Betroffenheit, und zwar eine ehrliche, tiefe Betroffenheit über das Leiden, was man direkt vor Augen hat, manchmal verstärkt auch noch durch die entsprechenden Videos, die man eben leider nicht von beiden Seiten dann in der Regel gesehen hat, sondern von einer Seite. Also wir haben damit auch zu kämpfen gehabt. Aber am Ende war die, ich sag mal so pathetisch, die Liebe, von der wir da in unserem Glauben sprechen, stärker. Man hat zugehört, man hat gerungen, wir haben gebetet, ich will auch das sagen. Und am Ende haben wir es tatsächlich geschafft, gemeinsam zu sagen, das Leid auf beiden Seiten anzuerkennen. Auch den Antisemitismus weltweit, der ist in dieser Erklärung auch aufgenommen, den zu kritisieren und darauf hinzuweisen. Und jetzt alles, was wir tun können, wirklich tun, um ins Gespräch zu kommen, um die Menschlichkeit im jeweils anderen wieder zu entdecken. Jeder Mensch ist geschaffen zum Bilde Gottes, so heißt es in der Bibel. Nicht jeder Amerikaner, jeder Deutsche, jeder Jude, jeder Palästinenser, jeder Mensch. Und das muss unser Handeln prägen. Dafür stehen wir als Weltkirchenrat. Aber ich hoffe mir, dass das auch in der Politik leitend wird.
Werden wir sehen, was auf Capri noch so passiert. Heinrich Bedford-Strom ist der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und jetzt Vorsitzender des Weltkirchenrats. In den USA sind ja die Planungen für weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine und auch weitere Waffenlieferungen seit einiger Zeit ziemlich festgefahren, weil nämlich die Republikaner den Ukraine-Deal blockieren. Jetzt zeichnet sich aber ab, dass da Bewegung reinkommen könnte. Voraussichtlich wird das Repräsentantenhaus am Samstag über ein Hilfspaket abstimmen. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die hat am Rande des G7-Treffens in Capri so darauf reagiert.
In diesen stürmischen Zeiten ist es ein hoffnungsvolles Zeichen, dass es jetzt aus den USA Signale gibt von den Republikanern, dass die Unterstützung für die Ukraine weiter intensiv fortgesetzt werden kann. Deswegen haben wir so stark dafür geworben, dass es weiterhin die so wichtige und intensive Unterstützung der Amerikaner gibt. Mit Systemen und genau ebenso auch mit finanziellen Mitteln.
Ich höre der Erleichterung raus. Herr Bedford-Strom, sind Sie auch erleichtert?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass diese Diskussion in den USA leider wenig zu tun hat mit Pazifismus oder Überwindung von Gewalt, sondern die haben vor allem damit zu tun, dass man sagt, wir sind nicht für das Wohl der Welt zuständig. Wir müssen unser eigenes Land nach vorne bringen. Insofern ist die Motivationslage ein bisschen anders als die von denjenigen, die jetzt aus Sorge um die Welt, aus Einsatz für die Welt, für Zurückhaltung bei der Unterstützung der Ukraine mit Waffen werben. Aber ich will doch deutlich sagen, dass angesichts der jetzigen Situation für mich zwei Dinge gelten. Das eine ist, dass ich wirklich dankbar bin, wenn die Menschen in der Ukraine Abwehrraketen haben, mit denen sie sich verteidigen können und mit denen sie geschützt werden können vor den Raketen, die jetzt gerade wieder in Tscherniw wirklich Menschenleben töten. Ich glaube, 17 Menschen sind bei dem letzten Angriff ums Leben gekommen. Hätte es da Abwehrraketen gegeben, wären die noch am Leben. Das muss man so deutlich sagen. Und als ich mit dem Generalsekretär des Weltkirchenrats zusammen, Jerry Pillay, in Kiew war und wir mit den Kirchenführern dort verhandelt haben, um die an einen Tisch zu kriegen, die eben da sehr unterschiedliche Positionen haben, da ist im Hotel natürlich der Alarm die ganze Zeit losgegangen. Ich habe die App immer noch auf dem Handy. Charkiw ist jetzt gerade unter Beschuss. Das kriege ich live mit. Und da ist niemand runtergelaufen, als diese Sirenen kamen, weil die alle wussten, der Schutzschirm mit Abwehrraketen in Kiew ist stark genug, dass man sich da keine zu großen Sorgen machen muss. Also ich will sagen, diese Tatsache, dass sie sich schützen können, dass man jetzt dieses System geliefert hat, das unterstütze ich. Gleichzeitig sage ich aber auch, die Militärlogik kann nicht die einzige auf Dauer sein. Wir müssen Wege zur Überwindung dieser schrecklichen Gewalt finden. So viele zigtausende Menschen sind schon ums Leben gekommen. Und wir müssen auch noch über anderes reden, als nur über Waffenlieferungen. Und deswegen reicht mir das nicht aus, sondern es muss eine Perspektive entwickelt werden, wo Sicherheitsgarantien auch für die Ukraine gegeben werden. Und dann muss ein Weg gefunden werden, dass ein Waffenstillstand kommt und man verhandeln kann und man Perspektiven für die Zukunft gibt. Allerdings immer auf der klaren Basis, dass dieser Krieg, diese Invasion ein illegaler, ein unmoralischer Krieg ist und dass die Legitimierung solcher Kriege mit Religion zu verurteilen ist. Das ist unsere Position als Weltkirchenrat.
Ich finde interessant, dass Sie wirklich auch diese Gleichzeitigkeit versuchen. Also Sie sagen einerseits, Sie haben im eigenen Erleben gespürt, dass es diese Waffen braucht und gleichzeitig mal sagen, so dieses höhere Ziel des Friedens, das wollen Sie nicht aus den Augen lassen. Jetzt bekommen wir immer wieder Hörerpost hier auch nach unseren Sendungen von Menschen, die sagen, inzwischen ist es trotzdem schon viel zu selbstverständlich geworden, Waffen zu liefern viel zu selbstverständlich geworden und das hören wir auch zu unserer Sendung immer mal, über mehr Waffenlieferungen einfach so hinwegzugehen. Wie war denn da für Sie aber dieser Weg, dann trotzdem sehr überzeugt und sehr klar sagen zu können, doch, das ist richtig?
Ja, also zunächst mal will ich sagen, die Menschen, die das schreiben, haben ja recht. Das ist ja tatsächlich schlecht, wenn man sich daran gewöhnt. Das ist eigentlich skandalös, das muss man, das sage auch ich. Der NATO-Etat sind 1,3 Billionen Dollar, die da in die Rüstung pro Jahr gesteckt werden. Russland hat 107 Milliarden, man muss das wahrscheinlich noch vergrößern mit den Dingen, die da nicht reingerechnet sind. Aber das ist die Statistik jetzt. Also insofern immer mehr Geld in Rüstung zu stecken, während gleichzeitig jeden Tag 20.000 Menschen sterben, weil sie nicht genug zu essen haben, das ist auch skandalös. Das ist ja das Dilemma. Ich sage wirklich beides. Der Schutz gegen einen Angriff und gegen schreckliches Leid, was dem ukrainischen Volk zugefügt wird, das ist das eine. Aber die Sehnsucht danach und das dringende Bemühen danach, Wege zu finden, dass dieses Sterben aufhört und ein militärischer Konflikt, der sich ja auch kaum bewegt von den Fronten her, dass der überwunden wird, das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch. In dieser Spannung lebe ich, in dieser Spannung müssen wir auch ein ganzes Stück weit leben. Mein eigener Weg hat viel zu tun mit einem Land in Afrika, nämlich Ruanda. Das ist jetzt gerade 30 Jahre her, dass in Ruanda in 100 Tagen 800.000 Menschen mit Macheten ermordet worden sind. Die UNO-Soldaten hatten keine Erlaubnis, ihre Waffen zu gebrauchen und haben das geschehen lassen. Das ist aus meiner Sicht eine riesengroße moralische Schuld. Und deswegen sage ich, Die Gewalt ist immer eine Niederlage. Krieg ist immer eine Niederlage. Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. Aber das entlastet uns nicht von der Frage, was wir tun, wenn Menschen unter akuter Bedrohung ist, wenn all die Prävention, all das, was wir uns natürlich an die erste Stelle setzen müssen, versagt hat, wie wir denen dann beistehen können.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck steht heute auf seine Art bei. Er ist heute im Nachtzug in die Ukraine gereist. Das ist sein zweiter Besuch und er ist begleitet von einer Wirtschaftsdelegation. Und es geht tatsächlich bei diesem Treffen auch um die ukrainische Energieinfrastruktur und um die Wirtschaftsbeziehung, aber auch zu Deutschland. Das ist ja auch ein Zeichen auf eine Art. Wir rechnen mit euch, ihr könnt mit uns rechnen.
Das ist auch genau richtig. Ich glaube, das ist die Zukunft, dass, und das ist auch meine große Hoffnung für die Ukraine, dass wenn diese Gewalt endlich aufhört, dass dann eine Perspektive geschaffen wird, wo im Grunde alle gewinnen. Im besten Falle auch so, dass diese schreckliche Kriegsrechtfertigung dieses aggressiven Angriffskrieges durch das russische Regime irgendwann aufhört, vielleicht andere da an der Regierung sind und man dann wieder eine Perspektive entwickeln kann, die immer eine Win-Win-Perspektive ist, dass man zusammenarbeitet und dass man in diesem Fall jetzt Ukraine und Europa, dass man eine blühende Wirtschaft aufbaut aus Orten, wo vieles in Trümmern liegt. Das muss die Perspektive sein und darüber jetzt schon zu reden, ist vielleicht auch deswegen gut, weil es nochmal zeigt, wir finden uns nicht ab damit, dass diese Gewalt immer so weitergeht, sondern wir denken über die Perspektive einer blühenden Wirtschaft, eines blühenden Landes in der Zeit nach dem Krieg schon jetzt nach.
Henrich Bedford-Strom ist hier mein Gast heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und ist Vorsitzender des Weltkirchenrats. Und wir schauen auf einen ganz bestimmten AfD-Politiker, nämlich auf Björn Höcke. Der steht seit heute in Halle vor dem Landgericht. Deswegen schauen wir nach Halle. Und ihm wird vorgeworfen, Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet zu haben. Da geht es konkret um zwei Reden, in denen Höcke eine verbotene Losung der Sturmabteilung, also der SA, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, verwendet haben soll. Ganz konkret geht es um die verbotene Parole Alles für Deutschland. Und ich möchte draufschauen mit meinem Gast, mit Heinrich Bedford-Strom. Und wir haben unseren Landeskorrespondenten aus Sachsen-Anhalt zugeschaltet, Niklas Ottersbach. Der steht in Halle vorm Justizzentrum, wo dieser Prozess stattfindet. Es ist gerade Mittagspause. Herr Ottersbach, um kurz nach 9 heute Morgen ist es ja schon losgegangen. Nehmen Sie uns gern mal mit in den Gerichtssaal.
Ja, also wir haben jetzt hier 3 Stunden Prozess erlebt und noch nicht mal die Anklage wurde bisher verlesen. Das war hier ein Antragsfeuerwerk, das das dreiköpfige Verteidigerteam von Björn Höcke hier gezündet hat. Also das ging los mit der Forderung, dieser Prozess müsse dokumentiert werden. Also die Audiomitschnitte müssen Tag für Tag transkribiert werden, um ein faires Verfahren zu ermöglichen. Und die Verteidigung hat das so begründet, dass es eine mediale Vorverurteilung gibt und die Gefahr einer politischen Geheimjustiz stehe im Raum. Deswegen müsse dieser Prozess, müssen die Audioaufnahmen auch wirklich mitgeschnitten werden und Wort für Wort transkribiert. Nur zur Erinnerung, das kommt ganz selten vor. Also der Halle-Prozess vor 4 Jahren in Magdeburg, da war das so. Das war aber auch ein sehr umfangreicher und ein sehr historischer Prozess. Das ist in Ausnahmefällen zugelassen. Also das Gericht hat diesen Antrag abgelehnt. Dann gab es noch einen weiteren Antrag, nämlich der Verteidiger Ulrich Vosgerau, der ist inzwischen auch bekannt, weil er beim Geheimtreffen in Potsdam mit dabei war. Das ist einer der Verteidiger von Björn Höcke. Der hat gesagt, normalerweise werden diese Prozesse verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen. Das wird ja normalerweise vor Amtsgerichten verhandelt. Und das hätte eigentlich auch vor dem Amtsgericht Merseburg verhandelt werden sollen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat aber gesagt, wegen der besonderen Bedeutung des Angeklagten wurde das dann ans Landgericht verlegt. Und da sagt die Verteidigung, das ist jetzt eine Verkürzung des Instanzenzugs, das sei verfassungswidrig. Auch da hat das Gericht durchblicken lassen, nee, sehen wir nicht so, aber da werden dann Gerichtsbeschlüsse gefordert. Dann gibt es nochmal eine Unterbrechung. Dann sagt da eine Verteidiger, aber Moment, ich habe nachher noch einen Termin im Sächsischen Landtag, da kann ich nicht. Also es werden wirklich alle möglichen juristischen Winkelzüge benutzt und gezogen, die der Rechtsstaat erlaubt.
Herr Bedford-Strom, das passt ja so ein bisschen auch in die Befürchtungen, die ich im Moment auch oft wahrnehme, dass Björn Höcke es schafft, diesen Gerichtssaal als Bühne zu nutzen und sich selber als Opfer darzustellen. Gleichzeitig ist es natürlich total wichtig auch zu sagen, da ist der Rechtsstaat wirklich dabei, etwas zu verhandeln, was total wichtig ist. Aber teilen Sie diese Befürchtung, dass da dieses Bühnengefühl überwiegen könnte über das, was da eigentlich dann inhaltlich verhandelt wird?
Ja, natürlich gibt es diese Gefahr. Ich würde diesen Rechtsprozess eher niedriger hängen. Das müssen jetzt die Juristinnen und Juristen klären, wie sich das damit verhält. Tatsache ist, dass dieser Slogan "Alles für Deutschland", man muss sich das wirklich immer wieder klar machen, ab 1934 auf die Ehrendolche hier draufgedruckt worden ist, die man damals verteilt hat. Und insofern hat er eine klare Geschichte. Wie das alles rechtlich zu beurteilen ist, das, wie gesagt, ist eine juristische Frage. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir uns jetzt an solchen Fragen endlos aufhalten und die ins Zentrum rücken. Es geht hier um eine klare Grundentscheidung jetzt auch für unsere Demokratie in den nächsten Monaten und Jahren, nämlich ob der Grundkonsens hält, der unser Land ausgemacht hat und auch aus meiner Sicht groß gemacht hat, dass wir nämlich eine klare Sicht auf die Verbrechen des Nationalsozialismus haben, dieses sogenannte Nie wieder, dass das basiert ist auf einer Erinnerungskultur, die immer wieder deutlich macht, dieser nationalistische Wahn schafft nur Leid und kostet viele, viele Menschenleben. Und Björn Höcke und die AfD insgesamt, die sich ja um ihn herum schart, die sich ja immer mehr radikalisiert hat, vertritt genau diese Perspektive des Bruchs mit unserer Identität als Deutschland, die uns gut getan hat und auf die ich als Deutscher auch immer stolz gewesen bin. Diese Grundentscheidung, darum geht es. Und deswegen werde ich übermorgen in Berchtesgaden sein, eine Rede halten bei einer Demonstration der Zivilgesellschaft am 20. April, das war der Geburtstag Hitlers, wo dann immer Pilger auf den Obersalzberg gehen, der da direkt daneben liegt, und diese Idylle des Obersalzbergs dann beschwören, von der aber aus viele, viele Menschen ihr Leben verloren haben und brutal ermordet worden sind. Und diese Zusammenhänge deutlich zu machen und hier klar zu sagen, wir müssen aufstehen. Wir können das nicht hinnehmen, diese Bedrohung der Demokratie. Das ist eigentlich im Zentrum. Und deswegen bin ich ungeheuer glücklich drüber. Ich war in Südafrika in der Zeit, als so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und man gespürt hat hier in Deutschland, ganz viele Menschen sagen, das darf nicht passieren. Und wir sind auch bereit, für die Demokratie einzustehen. Das war eine richtig gute Nachricht.
Dann wende ich den Blick nochmal nach Halle zu Niklas Ottersbach, zu unserem Landeskorrespondenten dort, der den Prozess verfolgt. Wie ist das denn? Wie geht es denn jetzt weiter, wenn Björn Höcke verurteilt würde? Hätte das Einfluss auf den laufenden Wahlkampf in Thüringen? Also dort ist er ja Spitzenkandidat der AfD.
Naja, man muss ja erstmal sehen, der Strafrahmen bei diesen Straftaten sieht so aus, Geldstrafe bis maximal Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Und Björn Höcke ist nicht vorbestraft. Also das Schlimmste, was für ihn sozusagen juristisch passieren könnte, wäre am Ende eine Geldstrafe. Davon könnte man jetzt mal ausgehen, dass das eine realistische Einschätzung ist. Ansonsten wird er natürlich die Erzählung benutzen, hier wird freie Meinungsäußerung unterdrückt und seht her, ich wurde hier dafür bestraft, weil eine politische Justiz sozusagen den Willen eines Mainstreams durchgedrückt hat. Das hat er ja schon verlauten lassen. Interessant ist ja auch, dass er auf Twitter bzw. X auf Englisch nach Unterstützung gesucht hat und sofort einen interessierten Zuhörer namens Elon Musk, also der Besitzer dieses Netzwerks, sehr viel Interesse dafür hat. Also Björn Höcke weiß das schon für sich zu nutzen. Also egal, wie das hier für ihn am Ende ausgeht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das wirklich schadet.
Also ich will da vielleicht ein Wort dazu sagen, denn ich habe ja auch in den USA gelebt und habe da ja mitbekommen, wie da die Meinungsfreiheit sehr breit verstanden wird. Aus meiner Sicht, glaube ich, haben wir hier in Deutschland eine gute Kultur. Aus meiner Sicht ist Hass keine Meinung. Und die Herabwürdigung anderer Menschen, das, die Leugnung der millionenfachen Ermordung von Menschen, das ist keine Meinung. Das ist schlicht und einfach schrecklich. Und deswegen kann man sich bei diesen Dingen nicht auf die Meinungsfreiheit berufen. Und das wundert mich nicht, dass Elon Musk so geantwortet hat, aber ich glaube, das ist schon richtig, dass wir hier sensibel sind und dass wir auch wahrnehmen, wie, so hat es Viktor Klemperer mal in der Zeit des Dritten Reiches gesagt, wie Worte wie Arsendosen sein können, wie sie vergiften können und wie sie am Ende eben auch zur Gewalt führen können. Deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir hier sehr vorsichtig sind und solche Hassbotschaften nicht als Meinungen sehen.
Dann sage ich danke Heinrich Bedford-Strom hier bei mir im Studio und danke Niklas Ottersbach nach Halle, wo er den Prozess gegen Björn Höcke verfolgt. Vielen Dank. Heinrich Bedford-Strom ist der Vorsitzende des Weltkirchenrats und er ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Nach Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs ist ein Schwangerschaftsabbruch im Grundgesetz in Deutschland verboten. Er bleibt aber straffrei, wenn die Frau bis zur 12. Schwangerschaftswoche eine Pflichtberatung gemacht hat. Die Ampel hat im vergangenen Jahr eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt. Und die hat diese Woche Empfehlungen rausgegeben, unter anderem zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und diese Kommission, die sagt, wir brauchen eine Reform der Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch und empfiehlt eine Liberalisierung, also eine Entkriminalisierung von Abtreibungen in den ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft. Und seitdem wird darüber sehr stark diskutiert. Und weil wir heute natürlich einen wichtigen Kirchenvertreter hier im Studio haben, interessiert es mich, wie Sie dazu stehen, Herr Bedford-Strom. Gehen Sie mit bei der Empfehlung, den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen zu entkriminalisieren?
Also ich glaube, wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir nicht eine neue polarisierte Debatte erleben, wie wir sie ja früher schon mal hatten. Dann hat man mühsam errungen diesen Kompromiss, der jetzt gegolten hat, der zwei Sachen festgehalten hat. Das eine, nämlich, dass es wichtig und zentral ist, dass die Frau im Zentrum steht und nicht hier lauter Leute über Frauen reden, die in dieser bedrängenden Situation sind und man deswegen auch kein Strafrecht oder sowas anwenden kann. Das Zweite, was aber dazu gehört, ist auch, dass es sich hier um sich entwickelndes menschliches Leben handelt. Es ist sich entwickelndes menschliches Leben. Und deswegen ist es nicht irgendeine Sache, sondern es hat im Prinzip Anspruch auf Schutz. Und diese beiden Dinge zusammenzukriegen und so zusammenzukriegen, dass nicht Frauen gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen, die sie nicht innerlich bejahen können, und Wege zu finden, um diesen Konflikt zu minimieren, das ist das Ziel, glaube ich, was nach wie vor gelten muss und was ja damals auch der Grund für diesen Kompromiss war, den man gefunden hat. Aus meiner Sicht ist klar, wenn es Defizite gibt, dass der Zugang zu der Möglichkeit, wenn nach der Beratung dann Frauen sich dazu entscheiden, auch wirklich gegeben ist, dann müssen die behoben werden. Eine Freigabe auf der anderen Seite fordert, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, auch kaum jemand, sondern es geht um die Frage, ab wann gilt das genau und ist es mit oder ohne Beratung. Aus meiner Sicht ist die Beratung deswegen nach wie vor wichtig, weil es sich um menschliches Leben handelt, mit dem man sorgsam umgehen muss. Und ich selber bin dreifacher Vater, habe die Bilder natürlich auf dem Ultraschall gesehen und habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, als es Anfang des Jahrtausends um therapeutisches Klonen und diese ganzen gentechnischen Methoden ging, wo meine große Sorge war und ist, dass hier der Mensch geschaffen werden soll nach unserem Bilde und nicht nach Gottes Bilde, also dass man Designer-Menschen da herstellt. Diese Frage ist nach wie vor auf dem Tisch. Da habe ich mich beschäftigt mit der Entwicklung des menschlichen Lebens und das hat mich schon sehr berührt und deswegen ist mir der Schutz des Lebens auch im Bauch der Mutter sehr wichtig. Aber gleichzeitig ist auch klar, er kann nicht gegen die Frau erreicht werden. Und jetzt wünsche ich mir einfach, dass wir nicht gegeneinander einfach nur reden, sondern dass wir wirklich hinhören und dass wir versuchen, eine Lösung zu finden, die diesen beiden wichtigen Aspekten gerecht wird.
Jetzt hat ein Bündnis von Frauen einen offenen Brief veröffentlicht. Da sagen die ganz klar, die Selbstbestimmung der Frau überwiegt für sie. Der Paragraph 218 muss weg. Und sie begründen das unter anderem mit dieser Stigmatisierung, die eben momentan durch diese zwar Straffreiheit, aber eben doch dem Verbot der Abtreibung, die eigentlich da drin steht im Strafgesetzbuch, dass das einfach so doll stigmatisiert, dass es eben eigentlich doch nicht so auf gleicher Höhe ist mit dem Schutz des Lebens sozusagen. Würden Sie diesen Brief, also ich glaube, eigentlich muss ich gar nicht mehr fragen, ich nehme an, diesen Brief würden Sie nicht unterschreiben.
Naja, zunächst mal verstehe ich das Anliegen, dass Frauen sagen, ich will hier nicht moralisch gebrandmarkt werden. Das verstehe ich. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass der Konflikt, der moralische Konflikt in irgendeiner Weise auch noch zum Ausdruck gebracht wird. Da war damals diese Regelung, dass man sagt, es gibt das Strafrecht, aber es wird nicht bestraft. Der Kompromiss sozusagen. Wenn man da eine andere Möglichkeit findet, um diese Spannung zum Ausdruck zu bringen, dann wäre ich dafür offen. Darüber muss man jetzt genau reden. Aber was mir schon wichtig wäre, ist festzuhalten, dass es sich hier um menschliches Leben handelt. Dass es nicht einfach etwas ist, was unter der Verfügung eines anderen Menschen einfach nur steht. Wohlwissend, dass natürlich ein Baby ohne die Frau nicht heranwachsen kann. Also Teil auch der Frau ist. Das ist ja genau die Spannung. Ich glaube, beides muss in irgendeiner Weise in der Lösung, die man dann findet, festgehalten werden.
Das heißt, geht Ihnen dann auch das, was Frankreich gerade gemacht hat, zu weit? Also dort ist ja gerade die Freiheit zur Abtreibung, so heißt es, also nicht das Recht auf Abtreibung ist wörtlich festgehalten, sondern die Freiheit zur Abtreibung in die Verfassung aufgenommen worden. Damit ist Frankreich das erste Land, das das Abtreibungsrecht eben in der Verfassung verankert hat. Geht Ihnen das zu weit?
Da ist aus meiner Sicht dieser eine Aspekt, den ich jetzt genannt habe, dass es sich hier um menschliches Leben, sich entwickelndes menschliches Leben handelt, was grundsätzlich eine Schutzbedürftigkeit hat, nicht genügend präsent.
Heinrich Bedford-Strohm, vielen Dank bis hierhin. Heinrich Bedford-Strohm ist der Vorsitzende des Weltkirchenrats und er ist hier mein Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Bedford-Strohm, ich muss jetzt unbedingt noch mal was fragen, weil ich daran total hängen geblieben bin. Sie wohnen mittlerweile nicht mehr im Pfarrhaus, wenn ich es richtig weiß, sondern in einem Tiny House in Mecklenburg. Erzählen Sie mehr.
Ja, das ist ein doppeltes Tiny House, damit jeder einen Ort hat, wo er Zoom-Konferenzen machen kann. Und es ist auf einem Bauernhof und ich habe da lauter Tiere um mich jeden Tag. Und es ist ein ganz wunderbares Gefühl. Den größten Teil unseres Haushalts haben wir weggegeben. Wir machen die Erfahrung, weniger ist wirklich mehr. Und ich schaue auf die Tiere und sehe, wie die da stehen und habe das Gefühl, du musst gar nichts tun, du darfst einfach sein. Und das ist ein wunderbares Gefühl.
Hatten Sie dieses Gefühl im Lauf Ihrer ja langen Karriere, die ja auch noch anhält, nicht so oft? Also dieses, du darfst jetzt einfach an diesem Ort sein?
Ja, natürlich bin ich viel unterwegs gewesen, bin es auch nach wie vor. Solche Phasen gibt es, aber das andere ist zentraler, auch immer zentraler gewesen. Und da hat die Natur schon immer eine ganz große Rolle gespielt. Es zieht sich schon durch meine Kindheit in Schweden im Wald, 10 Kilometer von der nächsten Zivilisation, haben wir immer Urlaub gemacht. Und jetzt darf ich da leben, darf das jeden Tag erleben, wie die Sonne untergeht, aufgeht, die Seen um mich herum. Das ist ein ganz wunderbares Gefühl.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Weltkirchenrats und ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Danke Ihnen.